Mit Judith Heidkamp, schön, dass Sie wieder da sind. Am 10. Dezember hat die südkoreanische Autorin Han Kang den Literaturnobelpreis entgegengenommen. Und kurz vorher hatte ja kurzfristig Kriegsrecht gegolten in Südkorea und Han Kang hatte sich alarmiert geäußert, obwohl sie eigentlich öffentliche Auftritte eher meidet. Aber staatliche Repression, staatliche Gewalt, das ist ein großes Thema für sie, auch in ihrem Werk und auch in ihrem neuen Roman, der jetzt ein paar Tage nach dem Nobelpreis in deutscher Übersetzung erschienen ist, Unmöglicher Abschied. Ein Buch, in dem es sehr oft sehr winterlich kalt ist und das Schritt für Schritt durch den Schnee klar macht, wie viele Spuren da unter den eigenen liegen.
Ich frage mich, ob Incheon an solchen Schnee gewöhnt ist. Würde sie ein Winterchaos von diesen Ausmaßen in Staunen versetzen? Diese wabernde grau-weiße Masse, von der man nicht sagen kann, ob sie Wolke, Nebel oder Schnee ist? Ist es nicht überraschend und sonderbar, dass das Steinhaus, in dem Incheon geboren wurde und aufgewachsen ist, an einer klar definierten Stelle inmitten dieser riesigen Masse existiert und dass ein Vogel, lebendig oder tot, dort auf mich wartet?
Schnee spielt eine große Rolle in diesem Buch, aber kein weihnachtlicher Schnee. Schnee, der unaufhörlich und im letzten Handyschein aufblitzt, bevor der Akku leer ist, der Spuren und Wege und Abgründe verbirgt, die Kleidung nässt, in einen Zwischenzustand führt zwischen Jetzt und Einst, Erinnerung und Erfindung, Nähe und Einsamkeit. Schnee, der Tod anzeigt, wenn er auf menschlichen Wangen liegen bleibt und nicht schmilzt. Schnee auf der Insel Jeju.
One month after the publication, I had the dream, which I wrote in Widuna Part. So in that dream, I was walking in the snow and there were so many black tree trunks. I felt immediately it was about memory and mourning and time and the living and the dead. It was telling me so many things. So some dreams influenced me more than real experiences.
Es schneite stark. Ich stand auf einem Acker, an dessen einem Ende sich ein niedriger Berg anschloss. Auf dieser Seite war er vom Fuß bis zur Kuppe mit Tausenden von schwarzen Baumstämmen bestanden, die etwa so dick wie Eisenbahnschwellen und verschieden hoch waren, wie Menschen unterschiedlichen Alters. Gleichzeitig waren sie nicht kerzengerade gewachsen, sondern leicht gebogen oder geneigt und wirkten, als hätte man am Hang Tausende von Männern, Frauen und mageren Kindern im Schnee ausgesetzt, die die Schultern hochzogen. Ist das hier ein Friedhof? Fragte ich mich. Sind all diese Baumstümpfe Grabsteine?
In einem Porträt des schwedischen Fernsehens in Zusammenarbeit mit der Nobelstiftung erzählt Han Kang, wie sie einen der Träume vom Schnee, der in Unmöglicher Abschied vorkommt, selbst hatte. Sie geht durch einen Schneesturm, rechts und links schwarze Baumstümpfe. Es sei für sie ein Traum über Erinnerung, Trauer, Schmerz, über die Toten und die Lebenden gewesen, sagt Han Kang im Interview, und dass manche Träume sie mehr beeinflussen als reale Erfahrungen. Sie spricht langsam und scheint über jedes Wort genau nachzudenken. Manchmal entsteht eine lange Pause, bevor sie auf eine Frage antwortet. Sehr ernsthaft, sehr vorsichtig. Als sei sie sich in jedem Augenblick dessen bewusst, was ihre Bücher in suggestiven Bildern und Szenen, aber auch mit dokumentarischen Anteilen vermitteln. Brutale Gewalt ist allgegenwärtig und kann dich jederzeit treffen. Wie kann der Mensch so sein? Wie kann der Mensch anders sein? Ihr Roman »Die Vegetarierin«, in dem eine Frau zur Pflanze werden will, handle davon, so sagt Han Kang, sich der Gewalt zu verweigern. Sie habe gedacht, Pflanzen brauchten ja nur Licht und Wasser, aber in der Realität müssten sogar Pflanzen kämpfen.
I feel this whole novel is about protesting and waiting for an answer. I thought only plants are free of violence because they need only sunlight and water to survive. But in reality, it's not true. They strive and they struggle and they even fight each other, you know.
In dieser Ausgabe vom Bayern 2 Buchgefühl Reden und Lesen Han Kangs neuer Roman Unmöglicher Abschied, gelesen von Rike Schmidt.
In der Nacht, nachdem Mama und ich zusammen aus dem Krankenhaus in unser Haus auf Jeju zurückgekehrt waren, erzählte sie mir erneut von Schneeflocken. Diesmal nicht von ihrem Traum, sondern eine wahre Geschichte, die dem Traum zugrunde lag. Die ganze Nacht über hielt sie mein Handgelenk, während sie neben mir lag. Und jedes Mal, wenn es ihr im Schlaf aus dem gelockerten Griff glitt, schreckte sie hoch und packte es wieder fest. Vielleicht dachte sie, ich hätte noch Kraft genug, um erneut wegzulaufen, obwohl ich mich noch nicht erholt hatte. Als meine Mutter jung war, töteten Einheiten von Militär und Polizei alle Bewohner ihres Dorfes. Sie besuchte zu dieser Zeit die 6. Klasse und war zusammen mit meiner 17-jährigen Tante unterwegs zu einem Vetter, um eine Nachricht zu überbringen, weshalb sie dem Ganzen entging. Die beiden Schwestern erfuhren am nächsten Tag davon und kehrten in ihr Dorf zurück, wo sie den ganzen Nachmittag damit zubrachten, das Schulgelände zu durchstreifen. Sie suchten nach den Leichen ihres Vaters, ihrer Mutter, ihres Bruders und ihrer 8-jährigen Schwester. Überall lagen Tote, einzeln oder aufgehäuft, und die Mädchen gingen von einem zum anderen. Der Schnee, der seit der letzten Nacht gefallen war, hatte jedes Gesicht mit einer dünnen Schicht überzogen. Da sie deswegen die Gesichter nicht erkennen konnten, wischte meine Tante die Flocken bei jedem Einzelnen mit einem Taschentuch ab. Sie brachte es wohl nicht übers Herz, es mit bloßen Händen zu tun. »Ich übernehme das Abwischen, und du siehst sie dir gut an«, sagte meine Tante zu meiner Mutter. Sie wollte nicht, dass ihre jüngere Schwester die leblosen Gesichter berührte, aber meine Mutter fürchtete gerade den Satz, »Du siehst sie dir gut an«. Sie schloss die Augen, packte den Ärmel ihrer Schwester und folgte ihr auf Schritt und Tritt, als würde sie daran kleben. Wann immer die Tante zu ihr sagte, »Schau hin und sag mir Bescheid«, öffnete meine Mutter ihre Augen und zwang sich hinzusehen. Seit diesem Tag wusste sie es. Wenn man stirbt, erkaltet der Körper. Der Schnee sammelt sich auf den bloßen Wangen und bildet eine blutdurchmischte Schicht dünnen Eises.
Jeju ist ein südkoreanisches Urlaubsparadies, eine Insel mit weißen Sandstränden. Wenig wird darüber gesprochen, dass hier grauenhafte Massaker stattgefunden haben, als nach dem Zweiten Weltkrieg ein Aufstand brutal niedergeschlagen wurde. Es ging um lokale Unabhängigkeit und Widerstand gegen Polizeiübergriffe, um Schmuggelmöglichkeiten und den beginnenden Kalten Krieg mit seinen Machtblöcken, um die Teilung Koreas und um alte Rechnungen aus der japanischen Besatzung. Die von den USA unterstützte Regierung in Seoul schlug mit brutaler Härte zurück. 270 von 400 Dörfern auf der Insel wurden vernichtet, die Einwohner zusammengetrieben und erschossen, auch auf den weißen Sandstränden Jejus. Darüber zu sprechen, wurde bestraft. Jahrzehntelang herrschte Schweigen. Diesem Hintergrund nähert Unmöglicher Abschied sich langsam an, streift ihn manchmal, umkreist ihn. Die Vergangenheit ist Teil der Gegenwart. Die Ich-Erzählerin Jong Ha erfüllt ihrer Freundin Inson, die bei einem Unfall schwer verletzt wurde, einen dringenden Wunsch. Sie fliegt von jetzt auf gleich mitten im Schneesturm von Seoul auf die Insel Jeju, um sich bis zu Insons Haus durchzuschlagen und deren weißen Vogel zu füttern. Ein märchenhaftes, trauriges Setting, das bald in Lebensgefahr umschlägt. Die enge Verbindung der beiden Frauen hält in der extremen Situation und angekommen in Insons Haus ohne Strom und Wasser, setzt Jong Ha aus ihren Erinnerungen an Inson die Geschichte der Verfolgung auf Jeju zusammen. Es liest Rike Schmidt.
Bis auf die Füße steckt mein ganzer Körper im Mantel. Kopf und Wangen sind tief unter der Kapuze verborgen, aber ich kann nicht verhindern, dass mir die Flocken auf den rechten Nasenflügel und die Augenlider fallen. Wenn ich sie abwischen würde, müsste ich das Knäuel meines Körpers entwirren und die gestaute Wärme entweichen lassen. So verharre ich reglos, obwohl sich der Schnee über mir anhäuft. Mein Kiefer schmerzt vom Zähneklappern, als wollte er bersten. Während ich in die steif gewordenen, schneebedeckten Ärmel beiße, kommt mir plötzlich ein Gedanke. Wasser verschwindet nicht für immer, sondern zirkuliert. Es könnte also sein, dass dieselben Schneeflocken, denen Inson als Heranwachsende ausgesetzt war, gerade auf meinem Gesicht landen. Dann fallen mir die Toten auf dem Schulgelände ein, die Insons Mutter gesehen hatte, und ich löse meine Arme von den Knien und wische den Schnee von meiner gefühllosen Nase und den Lidern. Es ist nicht auszuschließen, dass die Eiskristalle auf deren Gesichtern dieselben waren wie die, die jetzt an meinen Händen haften. Welchen Gedanken gibt es, der mich dies ertragen lässt, wenn in meiner Brust keine Flamme loderte? Wenn ich dich nicht hätte, um zu dir zurückzukehren und dich zu umarmen. Ich erinnere mich, wie der Vogel auf Insons Schulter auf ihre Frage »Willst du Nudeln?« klar und deutlich antwortete »Okay«. Daraufhin ging meine Freundin zum Kühlschrank und holte eine Packung Nudeln aus der Tür Innenseite. Ama, der auf dem Tisch gesessen hatte, flog herüber und nahm auf Insons anderer Schulter Platz. Sie zog eine trockene Nudel heraus, teilte sie in zwei Hälften und verfütterte sie an die beiden Vögel. Dann nahm sie nacheinander zu jedem von ihnen Blickkontakt auf, während die Tiere an dem Nudelstück knabberten. Knack, knack. »Möchtest du ihnen mal davon geben?« fragte Inson und reichte mir die Nudeltüte. Kaum hielt ich sie in Händen, flatterten die Vögel auf meine Schultern. Wie Inson brach ich eine Nudel in zwei und streckte sie beiden gleichzeitig hin, ein wenig verwirrt, weil ich nicht wusste, wem ich zuerst in die Augen blicken sollte. Jedes Mal, wenn die Vögel von ihrem Nudelstück mit dem Schnabel etwas abbrachen, wie von der Mine eines Druckbleistifts, spürte ich ein Vibrieren in meinen Fingerspitzen. Ich weiß weder, wie Vögel schlafen, noch wie sie sterben. Endet ihr Leben mit dem letzten Aufleuchten des Lichts? Oder ist es wie bei einer elektrischen Ladung, die bis zum Morgengrauen weiterglimmt? Wie lange dauert es, bis der Tag anbricht? Die Kälte, die meinen Körper auf so unerträgliche Weise zum Zittern bringt, lässt langsam nach. An steigender Außentemperatur kann es nicht liegen, aber eine Schicht warmer Luft scheint meinen Mantel zu umhüllen, und der Schlaf übermannt mich. Plötzlich merke ich nicht mehr, wie die Schneeflocken auf meine Lider fallen. Mir ist beinahe nicht mehr kalt. Jedes Mal, wenn ich einnicke und meine Knie dem Griff entschlüpfen, fasse ich wieder nach. Ich kann die Schneeflocken auf meinem Gesicht nicht spüren. Weder den feinen, pinselstrichartigen Kontakt, noch die Feuchtigkeit um meine Augen. Eingelullt von der Wärme, die meinen Körper in Wellen durchläuft, werde ich von traumartigen Gedanken heimgesucht. Zirkuliert Wasser nicht durch Wind- und Meeresströmungen? Können nicht die Flocken, die in dieser Wolke kondensieren, ebenso gut von weit her und aus ferner Zeit stammen wie von dieser Insel? Es gibt keinen Grund auszuschließen, dass dieser ganze Schnee auf meinem Körper identisch ist mit den brüchigen Eiskristallen, nach denen ich als Fünfjährige in K. am Tag des ersten Schnees meine Hände ausstreckte. Mit den Wassertropfen, die mich als 30-Jährige auf dem Fahrrad am Flussufer von Seoul im Regen durchtränkten, mit der blutverschmierten dünnen Frostschicht, die vor 70 Jahren auf einem Schulgelände dieser Insel hunderte Kinder, Frauen und Greise bedeckte und unkenntlich machte. Oder mit dem Regenguss, der von der nass glänzenden Messingpumpe aufspritzte, während sich die flügelschlagenden Hühner und Küken des Schlamms erwehrten, der ihren Stall bedrohlich schnell füllte. Es waren um die 30.000 Menschen. Im Sonnenlicht an eine verputzte Wand gelehnt, saß Inson mit hochgezogenen Knien da. Anstatt ihr Gesicht zu zeigen, war die Kamera auf eine Schulter und ein Knie gerichtet und den größten Teil des Bildschirms nahm die weiße Wand ein. Ein undefinierbarer Schatten zuckte über die Wand. Hochgewachsene Gräser wiegten sich im Wind und streiften Insons Leinenbluse. Auch in Taiwan traf es 30.000. Und in Okinawa wurden sogar 120.000 Menschen getötet. Insons Stimme klang wie immer gefasst. Manchmal denke ich an diese Zahlen, auch daran, dass es sich allesamt um isolierte Inseln handelte. Das Licht auf der Wand flackerte, wurde heller und der Bildausschnitt verwandelte sich in eine leuchtende, konturlose Fläche. Jedes Mal, wenn mich der Schlaf zu übermannen droht wie ein wohliges Licht, versuche ich, die Lider aufzureißen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das wegen meiner Müdigkeit schwerfällt oder aufgrund der feinen Eisschicht, die sich in meinen Wimpern und um die Augen herum festgesetzt hat. In meinem benebelten Bewusstsein tauchen Gesichter auf. Nicht von fremden Toten, sondern von Menschen, die sich jetzt gerade weit entfernt auf dem Festland ihres Lebens erfreuen. Sie sind erstaunlich klar zu erkennen. Gleichzeitig kehren lebhafte Erinnerungen zurück. Doch alles erscheint durcheinander und zusammenhanglos. Als strömten viele Tänzer gleichzeitig auf eine Bühne und vollführten Bewegungen ohne feste Choreografie. Die im Augenblick des Sprungs eingefrorenen Körper glitzern wie Kristalle. Ich weiß nicht, ob das ein typisches Phänomen für den bevorstehenden Tod ist. Alles, was ich erlebt habe, kristallisiert. Nichts tut mir weh. Abertausende von Momenten blitzen zeitgleich auf wie Schneeflocken, die sich in kunstvollen Formen entfalten. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aller Schmerz, alle Freude, alle zu Herzen gehende Trauer und Liebe erstrahlen gemeinsam als eine große Einheit, ja eine riesige Galaxie, ohne sich dabei miteinander zu vermischen. Ich möchte schlafen. Ich möchte in dieser Verzücktheit einschlafen. Ich glaube, ich kann wirklich entschlummern. Aber da gibt es noch den Vogel. Ich spüre etwas in meinen Fingerspitzen. Da ist etwas wie ein dünnes Pulsieren. In meiner Fingerkuppe fließt ein elektrischer Strom, so schwach, als würde er manchmal unterbrochen und wieder neu verbunden. Wann hat der Wind wieder aufgefrischt? Mein Körper ist nicht mehr wie ein Ball zusammengerollt. Meine Hände, die Hüter des Griffs, haben sich komplett voneinander gelöst. Taub wie sie sind, hebe ich sie zu den Augen und wische das Eis ab. Ich höre das starke Rauschen des Windes im Wald. Hat mich dieses Geräusch geweckt? Der Moment, in dem ich die Lider öffne, hält eine Überraschung bereit. Da ist ein schwaches Licht zu sehen. Ein dunkelblauer Schein, kaum von der Finsternis zu unterscheiden, liegt über dem Schnee, der sich neben meinem Gesicht angehäuft hat. Dämmert es schon? Oder träume ich? Das ist kein Traum. Als hätte sie darauf gelauert, dass mein Bewusstsein zurückkehrt, überfällt mich die unbarmherzige Kälte. Auf dem Rücken liegend strecke ich meinen fröstelnden Körper geradeaus und schaue zum Himmel hinauf. Ich kann es nicht glauben. Die Dunkelheit ist nicht mehr pechschwarz. Es fällt kein Schnee mehr. Was jetzt durch die Luft wirbelt, ist der zuvor gefallene Schnee, der sich in Wehen auftürmt. Dass ich ihn wie Pulver aufstieben sehe, verdanke ich dem Mond. Der Wind hat die Schneewolken beiseite geschoben. Ein blasser Halbmond schwebt über dem Wald. Riesige schwarze Wolken treiben daran vorüber. Vom Bett des ausgetrockneten Flusses, der sich wie eine riesige weiße Schlange durch den Wald windet, geht ein blassblauer Schimmer aus. Den Rücken tief gebeugt, um nicht nach hinten zu kippen, setze ich einen Fuß vor den anderen. Der Mond erscheint und verschwindet immer wieder hinter den dunklen Wolken, die ungestüm vorandrängen. Vom schwachblauen Licht beleuchtet, biegen sich die Wipfel der Bäume, als gälte es, nie wieder der Finsternis Raum zu geben. Doch in dem von den Baumkronen überspannten Unterholz ist alles düster und gestaltlos. Dort sperrt die Dunkelheit ihren Rachen auf wie eine tiefe Höhle und verbirgt, was vor mir liegt. Sind es nur die schwarzen Stümpfe tausender von Bäumen? Sind es nur Vögel und eine Herde von Rehen, die sich still verhalten? Endlich kommt die Weggabelung in Sicht. Es gibt weder einen Hinweis auf meinen Sturz, noch Spuren davon, dass ich heruntergerutscht bin. Die zwischenzeitlichen Schneefälle haben alles getilgt. Auf allen Vieren grabe ich meine Hände wie ein Tier in den Schnee und klettere zur Wegscheide hinauf. Wo sich die ungewöhnlich tiefe Mulde befindet, ist nicht zu erkennen. Wenn ich gründlich genug danach suchen würde, könnte ich vielleicht mein Handy wiederfinden, aber ich habe keine Zeit. Man weiß nie, wann das Wetter wieder umschlägt. Diesmal mache ich keinen Fehler. Ich gehe eine Weile den sanft abschüssigen Hang hinunter und folge dann dem abflachenden Pfad, wobei ich mich vom Mondlicht leiten lasse, das der unberührte Schnee zurückwirft. Das Knarzen der schwankenden Bäume ganz in der Nähe, das Knirschen, wenn meine Beine bis zu den Knien im Schnee versinken und mein Schnaufen vermischen sich. Meine Fingerspitzen registrieren, wie das dünne Pulsieren allmählich zunimmt. Auch an den Handflächen kehrt das Gefühl zurück, wird lebhafter, eine fast vergessene Empfindung, wenn Blut von neuem fließt. Als ich geistesabwesend über Amas weißes Genick strich, während der Vogel auf meiner Schulter saß, beugte er seinen Hals tiefer und verharrte regungslos, als würde er warten. Er möchte, dass du ihn weiter streichelst. Auf Inshorns Geheiß fuhr ich ihm noch einmal über seinen warmen Nacken. Als der Vogel seinen Kopf immer tiefer senkte, einer Verbeugung nicht unähnlich, lachte meine Freundin. Er möchte, dass du ihn noch mehr kraulst. Wieder eine Weggabelung. Während ich zwischen den Bäumen hindurch einen Fuß auf den schemenhaft zu erkennenden schmalen Weg setze, verkratzen Büsche mein Gesicht. Ich spüre es kaum, weil die Haut gefroren ist, aber beinahe hätte ich mir ein Auge dabei ausgestochen. Bin ich wieder falsch abgebogen? Liegt vor mir kein Pfad, sondern ein Gestrüpp? Mit meiner behandschuhten Hand wische ich mir über die Augen, denn ich habe ein seltsam schimmerndes Licht wahrgenommen. Ich streife die Handschuhe ab und versuche es noch einmal mit bloßen Händen. Da beginnt die Haut unterhalb meines Auges zu bluten. Aber das stört mich gerade überhaupt nicht. Ich habe mich nicht getäuscht. Zwischen den sich wiegenden Ästen und Hecken, von denen Schnee auffliegt, dringt tatsächlich ein Lichtschein hervor. Während ich mit einer Hand eine Bresche durch das Unterholz schlage und mit der anderen das Gesicht schütze, marschiere ich voran. Da drüben ist etwas. Etwas, das leuchtet. Nachdem ich mir auf diese Weise eine Gasse durch das Gestrüpp gebahnt habe, befinde ich mich auf einem gewundenen, mattblau schimmernden Weg, lang und schneebedeckt. Er beschreibt einen großen Bogen entlang der Bäume, der nach hinten allmählich heller wird. Und als ich das Ende der Kurve erreiche, erstrahlt dort ein helles, silbernes Licht. Ich verdopple meine Anstrengungen und gehe schneller. Ich pflüge durch den Schnee, der bis zu meinen Oberschenkeln reicht, und kämpfe mich schnaufend vorwärts. Am Ende der Biegung angelangt, reibe ich mir erneut die Augen. Ich reiße sie weit auf und betrachte den entfernten Schein. Da ist Insorns Holzwerkstatt. Das eiserne Tor steht weit offen und ihm entströmt ein helles Strahlen wie eine Lichtinsel. Ist mir jemand zuvorgekommen? Überlege ich und erschaudere, bis es mir im nächsten Moment klar wird. Seit dem Unfall war niemand mehr hier. Es erschien ihnen seltsam, dass in der Werkstatt Licht brannte, ohne dass ich auf ihr Rufen reagierte. Als sie eintraten, haben sie mich ohnmächtig auf dem Boden liegend vorgefunden. Nachdem der Sohn der alten Nachbarin die blutende Verletzte eilig auf die Ladefläche des Lastwagens gebettet hatte, schaltete niemand das Licht aus. Sie hatten sich nicht einmal die Zeit genommen, das Tor zu schließen. Der Wind fährt durch den weit geöffneten Eingang, als würde er jemanden erwarten. Die in grelles Licht getauchten Schneeflocken werden von der Werkstatt regelrecht eingesogen.
Rike Schmidt las aus Unmöglicher Abschied von Hang Kang, der Literaturnobelpreisträgerin 2024.
After I finished Vituna part, I wrote about snow a lot in the winter nights. So now I walk a lot and my next book is hopefully about life.
Unmöglicher Abschied wurde übersetzt ins Deutsche von Ki Yang Lee, die übrigens in diesem Jahr auch preisgekrönt wurde, nämlich mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung. Es ist erschienen im Aufbau Verlag und das Hörbuch, aus dem wir Ausschnitte übernehmen durften, verlegt der Hörbuchverlag Finch & Zebra. Die Technik dieser Ausgabe von Buchgefühl, Reden und Lesen besorgte Simone Hundreser. Alle Episoden unseres Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek. Ich bin Judith Heidkamp und sage wieder Danke fürs Zuhören.